HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Wolfgang Merkel, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Herr Professor Merkel, Sie sind ja Politikwissenschaftler und arbeiten viel zum Thema Demokratie. Und Sie haben mal erzählt, dass Sie Ihre Studenten zu Anfang des Semesters gern fragen, ob die Demokratie in einer Krise steckt. Und dann lassen Sie abstimmen. Mit welchem Ergebnis?
Ja, das mache ich in der Tat sehr häufig, insbesondere wenn das Thema des Seminars oder der Vorlesung die Demokratie oder Probleme oder gar die Krise der Demokratie ist. Und dann lasse ich ohne große Diskussion am Anfang abstimmen. Steckt die Demokratie in der Krise oder nicht? Und über die Jahre hat sich ergeben, dass etwa zwischen 60-80% der Studierenden dann sagen, ja, natürlich, die Demokratie steckt in der Krise. Ich frage dann nach, wenn die Demokratie heute in einer Krise steckt, muss es irgendwann einmal besser gewesen sein, sonst macht der Begriff überhaupt keinen Sinn. Und dann frage ich, wann war das denn? Und dann gibt es allgemeines Gemurmel und dann melden sich die Kühnen und sagen, völlig klar, 60er, 70er Jahre. Ich frage zurück, Anfang der 60er Jahre, USA, John F. Kennedy, die Lichtgestalt der amerikanischen Politik im 20. Jahrhundert, regiert ein Land, in dem 6 Einzelstaaten Afroamerikaner nicht wählen dürfen. Da gibt es natürlich sofort Nicken und sagen, na, das kann keine richtige Demokratie gewesen sein.
Ja, die Kleinlauter, ihre Studenten.
Ja, kleinlaut werden sie zum Glück nicht, aber sie werden nachdenklicher. Und dann sage ich, dann blicken wir doch auf Deutschland. In Deutschland waren Frauen bis Anfang der 70er Jahre, wenn sie das Schicksal hatten, Ehefrauen zu sein, davon abhängig, dass ihre Arbeitsverträge vom Ehemann unterschrieben oder zumindest akzeptiert werden. Heute völlig undenkbar. Oder ich sage, um das abzukürzen, wie ist das denn mit Homosexuellen? Die wurden in den 50er und 60er Jahren mit dem Strafrecht drangsaliert und sind auch ins Gefängnis gewandert. Also so einfach kann man sich's nicht machen. Und selbst wenn die einen sagen, damals bei Willy Brandt hatten wir große Demokratisierungsoffensive. Da ist viel dran. Dennoch steckt die Demokratie nicht so einfach in der Krise. Wir werden auf diesen Begriff sicherlich noch im Gespräch weiter zurückkommen.
Wir werden darauf zurückkommen, aber zunächst mal kommen wir jetzt auf Sie, Herr Professor Merkel, und stellen Sie ein bisschen genauer vor. Sie sind Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und Sie haben ja in Ihrer Abteilung, wenn ich richtig informiert bin, sogar ein Demokratiebarometer entwickelt. Was ist das? Was messen Sie da? Also die Demokratie, klar, aber wie?
Ja, Demokratie bzw. die Qualität der Demokratie lässt sich messen und wird gemessen. Die Frage ist, wie man das macht. Wir haben gemeinsam mit der Uni Zürich 100 Indikatoren zum Schluss herausgefiltert, Schritt für Schritt für Schritt. Es gibt 3 grundsätzliche Prinzipien der Demokratie und das ist Gleichheit, politische Gleichheit und das ist Freiheit, aber auch Herrschaftskontrolle. Und von diesen 3 Prinzipien sind wir runter auf 100 Indikatoren. Und damit können wir über die Länder die Qualität der Demokratien vergleichen. Und Deutschland ist dann meistens in einer guten Mitteposition.
Wenn jetzt Ihre Studenten, ich komme nochmal zurück auf das, was Sie gerade gesagt haben, wenn die Blütezeit der Nachkriegsdemokratie dann vor allen Dingen in den 60er oder 70er Jahren sehen, dann war ja damals wirklich eines anders. Es gab nämlich große Volksparteien. Also es waren in Deutschland natürlich vor allen Dingen die CDU und die SPD und die vereinten halt sehr, sehr viele Wählerstimmen auf sich. Das ist ja jetzt schon seit geraumer Zeit eigentlich so nicht mehr. Also muss da ja schon etwas passiert sein.
Was ist da passiert? Es passiert sehr viel in der Parteienlandschaft. Und eines der Änderungen, mit denen die Demokratie zurechtkommen muss, ist das Abschmelzen, wir sagen erodieren, der großen Parteien, die wir landläufig Volksparteien nennen. Das sind bei uns eine Mitte-Rechts-Volkspartei, die Union, oder eine Mitte-Links-Volkspartei, und das ist die SPD. Und Sie haben es gesagt, in den 70er Jahren haben beide Parteien zeitweise über 90% der Wählerstimmen auf sich vereinigt. Heute, wenn wir Umfragen heranziehen würden, würden beide Parteien, die sogenannten Volksparteien, nicht einmal mehr eine absolute Mehrheit, also mehr als 50% bekommen, würde nicht mehr reichen für eine Koalition. Deshalb ist der Begriff, den wir immer noch mitschleppen, große Koalition, längst nicht mehr zutreffend. Das hat nicht nur mit denkbaren Politikfehlern der Regierung Merkel zu tun, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Wir beobachten den schon ab der 80er Jahre, und das hat sehr viel mit der Individualisierung der Gesellschaft zu tun.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Stichwort Individualisierung.
Das können wir bei uns selbst sehen. Wir können heute, wenn Sie Produkte kaufen, ein Auto kaufen, keins ist wie das andere. Wir können ganz genau auswählen, was wir wollen. Warum sollen wir das nicht in der Politik dann auch tun? Also Sie müssen, wenn Sie heute progressiv sein wollen, wenn Sie kulturell progressiv sind, wählen Sie die Grünen. Wenn Sie dabei nicht viel mehr umverteilen wollen, bleiben Sie dabei. Wenn Sie richtig umverteilen wollen, dann wählen Sie die Linke. Und bei der Sozialdemokratie, die hängt etwas zwischen diesen beiden Feldern. Also Individualisierung ist das Stichwort. Es gibt in ganz Europa nur noch ganz, ganz wenige Volksparteien. Leider muss man sagen, die wirkliche Volkspartei ist in Ungarn die Partei Viktor Orbáns, der Fidesz, der über 50% erhält.
Jetzt sind Sie ja, Herr Merkel, parteiloses Mitglied in der Grundwertekommission der SPD. Das legt ja zumindest die Vermutung nahe, dass Ihnen die SPD doch recht sympathisch ist.
Das stimmt.
Gut, das Nicken konnte man nicht hören, aber jetzt haben Sie es ja auch zugegeben. Aber was genau ist jetzt eigentlich eine Grundwertekommission? Gibt es das in anderen Parteien auch?
Das gibt's generell eher in Mitte-Links-Parteien, das gibt's häufig in sozialdemokratischen Parteien, das heißt dann manchmal anders. In Deutschland ist das in den frühen 70er Jahren, in der wirklichen Reformphase der SPD, ist diese Grundwertekommission eingerichtet worden. Und sie soll den Vorstand der SPD etwas darüber instruieren, informieren oder mit dem Vorstand auch zumindest über Publikationen debattieren, wie heute diese Grundwerte Gleichheit, Freiheit, Solidarität eigentlich auszubuchstabieren sind. Das sind Begriffe aus dem 19., wenn nicht 18. Jahrhundert. Die müssen immer wieder sozusagen modernisiert werden. Was heißt heute etwa Gleichheit in der Rentenpolitik, in der Gesundheitspolitik? Dürfen wir in einer progressiven Partei so etwas wie eine, man kann es Zwei-Klassen-Medizin nennen, dürfen wir das eigentlich akzeptieren, oder ist es sinnvoll, einen Mindestlohn einzuführen? Ist nicht 8 Euro so und so viel deutlich zu wenig? Würde die Grundwertekommission sagen, ja, ja, das ist es. Aber der Finanzminister, der natürlich eine ganz andere Machtposition hat, sagt, nee, so einfach machen wir das nicht. Das bringt die öffentliche Hand bei den öffentlichen Angestellten in Schwierigkeiten und könnte dann zusätzlich noch Inflationsschübe in der Privatwirtschaft produzieren.
Also das heißt, die ethischen Basics sozusagen, die durch die Grundwertekommission abgesteckt werden, werden dann letztlich überformt von der Realpolitik.
Ja, wir liefern diese Position, sind kritisch, haben auch Parteivorsitzende zur Debatte in der Kommission schon gehabt. Aber wir machen uns keine Illusionen, dass letztendlich Interessen und Machtpolitik Ideen im Zweifelsfall übertrumpfen. Dennoch lässt sich beides auch häufiger vereinbaren, als man landläufig denkt. Das müssen keine Gegensätze sein, Ideen, Interessen, politische Macht.
Herr Merkel, wir machen jetzt erstmal hier auf unserem Doppelkopfgespräch auf HR2 Musik. Und Sie haben schon mal als erstes von Pink Floyd The Wall vorgeschlagen. das Lied, das war ja, oder die ganze LP hieß es ja dann, damals noch, als die rauskam, das Album, das war ja so eine Art Abrechnung, kann man auch sagen, mit dem autoritären Schulsystem der 50er und 60er Jahre, was den Schülern alle Individualität, da haben wir wieder das Wort, nehmen wollte und sie dann so zu Steinen in der Mauer formte. Das war so eine Hymne der Revolte. Haben Sie sich damit identifiziert?
Ja, klar. Erstens war das, wenn ich mal diesen Ausdruck im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwenden darf, eine geile Musik, zu der konnte man toll tanzen. Darüber hinaus war aber nicht das Mosaiksteinchen oder der Ziegelstein in der Mauer für mich der entscheidende Satz. Der entscheidende Satz war, we don't need no education.
Wir brauchen keine Erziehung.
Also sozusagen, und wir brauchen keine Lehrer. Und Das war so das anarchische Moment, das uns auch dann in den letzten Schuljahren, ich bin in einem konservativen bayerischen Gymnasium dem Abitur entgegengebracht worden. Und dann war das natürlich etwas, doch was für uns emblematisch war, also beispielhaft. Da wollten wir auch gegen das Establishment, wie wir damals im Übrigen im Nachklang der 68er-Bewegung gesagt haben.
Das war Another Brick in the Wall von Pink Floyd und hier ist Doppelkopf auf HR2 Kultur und ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel über den Zustand der Demokratie. Herr Professor Merkel, neben dem Schrumpfen der großen Volksparteien, worüber wir eben gesprochen haben, gibt es ja noch eine zweite Sache, die als Krisensymptom der Demokratie gilt und das ist ja die sogenannte Politikverdrossenheit, also sozusagen ein Vertrauensverlust von Bürgern in die Parteien und auch in die Politik, also das konkrete politische Handeln. Warum ist das so?
Ja, ich würde hier doch eine etwas andere Position vielleicht einnehmen. Politikverdrossenheit, so könnte man überspitzt sagen, war einmal. Heute erleben wir eine neue Polarisierung. Mhm. Das heißt, die Verdrossenheit, die dadurch auch gekommen ist, dass man gesagt hat, es gibt überhaupt keine Differenzen mehr zwischen den politischen Parteien, zwischen den Programmen, zwischen den Positionen. Warum soll ich überhaupt? Und dann kam noch dazu, die machen so und so, was sie wollen. Letzteres hören wir in manchen Debatten heute durchaus wieder. Aber Politikverdrossenheit als Apathie, als ein Rückzug aus der Politik, ist heute nicht mehr so ganz die entscheidende Formulierung.
Ja, ich wollte darauf jetzt eigentlich auch kommen. Also mir ist es deshalb aufgefallen, weil ich jetzt in Vorbereitung auf dieses Gespräch einen Artikel von Ihnen aus der FAZ gelesen hatte. Der ist, glaube ich, von 2013. Und da beschreiben Sie dieses Phänomen Politikverdrossenheit. Die Vokabel, die da aber noch gar nicht vorkommt, die heute natürlich auch vorkommen würde, das wäre ja Elitenverdrossenheit. Also das ist ja eigentlich ein Wort, was erst später hinzugekommen ist. Also die Politikverdrossenheit als Elitenverdrossenheit. Und dazu hat sich natürlich heute jetzt der Rechtspopulismus sozusagen als Opposition formiert.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich will vielleicht aber noch was zu dieser Elitenverdrossenheit sagen. Nicht, dass es schon immer Kritik gegeben hätte an den Eliten. Wer soll denn eigentlich sonst kritisiert werden, wenn nicht die, die die Macht und das Geld haben und vielleicht das Wissen, also die Eliten. Wir haben es aber nicht so genannt. Und dann kommt etwas in den sogenannten Nullerjahren, also nach 2000, verstärkt ein Phänomen, nämlich den Rechtspopulismus. Und er greift diesen Begriff auf. Er greift den Begriff auf und wendet ihn in erster Linie gegen politische Eliten, aber auch etwa gegen kulturelle Eliten, die generell pauschal als linksliberale Establishment sozusagen kritisiert werden. Obwohl ich meilenweit entfernt bin von diesen Positionen der Rechtspopulisten, kann ich eigentlich nicht generell Schlechtes erkennen, wenn wir Eliten kritisieren. Also Eliten müssen Kritik aushalten. Das ist auch so etwas wie eine größere Transparenz und eine Kontrolle der, und jetzt nehme ich einen Begriff aus meiner Studentenzeit, der Herrschenden. Und das ist insofern nicht das eigentliche Negative. Negativ wird's dann, wenn die Rechtspopulisten sagen, da sind die Nichtsnutzigen gewissermaßen, wenn man Trump anhört, aber auch Viktor Orban, auch hierzulande, was Herr Gauland absondert, dass man auf der einen Seite diese Eliten, das Establishment, als korrupt in aller Regel bezeichnen. Und auf der anderen Seite ist das wahre Volk. Also es gibt eine, man kann sagen, eine ganz scharfe Zweiteilung der Welt in Freund und Feind. So hat das mal Carl Schmitt, der rechtskonservative Verfassungstheoretiker in der Weimarer Republik, bezeichnet. Also das wird gegenwärtig sozusagen inszeniert von den Rechtspopulisten und das treibt einen Spalt in die Gesellschaft, eine tiefe Polarisierung. Und das ist eher das Problem als Elitenkritik.
Ja, aber diese Kritik stößt ja offensichtlich auf offene Ohren. Also man könnte ja sagen, für Deutschland gesehen, die AfD ist sozusagen die Stimme derer, die Politik verdrossen, die Eliten verdrossen sind.
Ich würde vielleicht dann noch eher noch etwas zuspitzen und sagen, sie sind verdrossen gegenüber ihren sogenannten Repräsentanten. Sie fühlen sich von den etablierten Parteien nicht mehr richtig repräsentiert. Es ist tatsächlich so etwas wie eine Repräsentationslücke, und jetzt rede ich über Deutschland, aufgetreten, und zwar vor allen Dingen deshalb, weil beide Volksparteien, die SPD und die CDU, immer mehr in die Mitte gerückt sind. Die Wahlforscher haben ihnen erzählt, Wahlen werden in der Mitte gewonnen. Und das haben sie überernst genommen. Und auf der Rechten hat die CDU gerade unter Merkels Regentschaft großen Platz frei gemacht. Und da konnten die AfD sich festsetzen. Die haben gewissermaßen nur auf einen großen Politikfehler gewartet. Die gibt es ja nicht erst seit 2015 und der sogenannten Flüchtlingskrise, sondern die gibt es länger. Aber davor war es eine völlig irrelevante Partei von konservativen Professoren, die den Euro nicht wollten. Der richtige Radikalisierungsschub ist mit dieser Flüchtlingskrise eingetreten.
Sie haben ja, Herr Merkel, dieses Phänomen der Elitenverdrossenheit, Elitenkritik und des Rechtspopulismus genauer in den Blick genommen und haben ja, nicht nur Sie, aber auch Sie insbesondere, haben ja festgestellt, dass es eigentlich neue Konfliktlinien auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland gibt. Und zwar eine, die nicht mehr so sehr von dem traditionellen Konflikt rechts-links, also wo es eigentlich um Kapital und Arbeit geht oder so etwas, sondern, so nennen Sie das oder Politikwissenschaftler, dass es gibt einen Konflikt zwischen Kommunitaristen auf der einen Seite und Kosmopoliten auf der anderen Seite. Einen kulturellen Konflikt, aber dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Also erstmal zu den Kosmopoliten. Was sind das für Menschen? Das sind so Menschen wie Sie, oder? Ja. Sie haben schon gesagt, Sie würden kosmopolitische Werte teilen.
Ja, das sage ich ohne Scheu und fast mit Stolz. Aber es gibt auch selbstkritische Anmerkungen dazu. Die Kosmopoliten sind zunächst all jene, die von der Globalisierung profitiert haben. Sie sind typischerweise das obere Drittel der Gesellschaft. Sie zählen zu den Begünstigten. Sie haben typischerweise ein Studium hinter sich. Aber im ideologischen Kern sind sie eben jene, die sagen Bürger, und daher kommt der Begriff Kosmos. Bürger sind Bürger, weil sie Menschen sind auf der ganzen Welt. Deshalb gibt es so etwas wie ein Weltbürgertum, qua Menschsein gewissermaßen. Und es hat große Konsequenzen im Grunde auch für die nationalstaatliche Politik. Wenn ich sage, es gibt nicht nur Staatsbürger, deutsche, französische oder österreichische Staatsbürger, sondern es gibt so etwas wie einen Weltbürgerstatus, da muss ich Menschen, die in ein Land kommen, auch anders behandeln, als würde ich nur argumentieren, Staatsbürger ist alles und das ist verfassungsrechtlich festgeschrieben und das andere sind Spinnereien von irgendwelchen Visionären. Das ist eindeutig das obere Drittel der Gesellschaft. Das finden Sie unter Wirtschaftseliten, politischen Eliten, Kultur. Wir haben das bei Militäreliten. Und dann finden wir eben, wie Sie gesagt haben, auf der anderen Seite ein Lager von Menschen, die angewiesen sind, sehr viel stärker auf den Nationalstaat, auf Kommunitarismus, heißt sozusagen eine Ideologie für die Gemeinschaft, Communitas. Das ist der eigentliche Bezugspunkt. Die können nicht einfach in New York, in Zürich, in Paris oder Peking wohnen, sondern die wohnen in Gelsenkirchen oder in Straubing und sind angewiesen, dass es einen starken Nationalstaat gibt. Denn nur ein starker Nationalstaat kann wirklich hinreichend Steuern erheben, einigermaßen gerecht Steuer erheben, diese umsetzen in Bildung, Sozialpolitik. Und das untere Drittel oder die untere Hälfte, und ich meine das keineswegs negativ, meine das nur statistisch hinsichtlich des Einkommens, sind auf solche soziale Dienstleistungen und Unterstützungen angewiesen. Also sie sind mit einem Wort häufig die Verlierer der Globalisierung.
Und dennoch meinen Sie, es ist kein ökonomischer Konflikt?
Ich meine, dass es Überlappungen gibt, aber der Kern des Konfliktes ist eben ein anderer. Der
ein
Kern,
Lebensstil sozusagen?
Das ist Lebensstil, das ist, wer gehört zu uns, wie offen soll unsere Gesellschaft sein, wollen wir eher eine multikulturelle Gesellschaft oder wollen wir das sehr viel stärker begrenzen? Aber es geht noch weiter, dürfen wir Kompetenzen aus dem Nationalstaat an überstaatliche Organisationen wie etwa die Europäische Union, aber auch die UN, aber auch die Welthandelsorganisation. Dürfen wir die eigentlich abgeben? Und da sagen Kosmopoliten, natürlich, wir sollten sie sogar abgeben, weil bestimmte Probleme wie etwa der Klimaschutz nicht national zu bearbeiten und zu bewältigen ist, während die anderen, die Kommunitaristen, eher sagen, nein, wir geben nicht die Kompetenzen in einen weniger demokratischen Raum ab.
Also Sie meinen, die Kritik an Globalisierung, die Kritik an Europäisierung, Kritik an der Idee eines kosmopolitischen Weltbürgertums ist durchaus legitim.
Natürlich ist die legitim und ich habe das eingangs gesagt. Auch wenn viele Werte sind, die ich selbst vertrete, offene Gesellschaft, liberale Gesellschaft. Was ich kritisiere, ist, dass Kosmopoliten so tun, als hätten sie die alleinige, nicht nur Weisheit, sondern Wahrheit gepachtet. Sie moralisieren Politik. Wenn etwa, ein Beispiel, wenn etwa jemand sagt, naja, Ich wohne im Wedding in Berlin und befürchte da, dass die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, längst in einer Minderheit sind. Und wir sind für die Kontrolle der Grenzen. Wir wollen weniger Flüchtlinge aufnehmen oder manchmal sogar keine. Dann kommen Kosmopoliten, die in den besseren Vierteln wohnen, daher und sagen, ihr seid Fremdenfeinde, ihr seid Rassisten. Und das ist moralisch nicht akzeptabel. Ihr seid außerhalb des demokratischen Diskurses. Und das ist verhängnisvoll. Diese Überheblichkeit, diese Arroganz, selbst wenn man wichtige und richtige Werte vertritt.
Wir sprechen darüber gleich noch ein bisschen ausführlicher, Herr Merkel. Aber wir machen jetzt erst noch einmal Musik. Und jetzt kommt wieder so ein Oldie von 1964, nämlich Bob Dylan, Times Are Changing. Sind Sie überhaupt der Musik Ihrer Jugend treu geblieben oder ist da mittlerweile auch Neues hinzugekommen? Hören Sie doch noch am liebsten so die Sachen, als man jung war.
Natürlich ist Neues dazugekommen, aber ich merke das dann auch immer auf Festen oder Partys, wenn getanzt wird. Natürlich tanzen wir zu ganz anderer Musik auch, aber dann, wenn die alten Hits aus den 60er kommen und bei Bob Dylan, wenn wir mal wieder sozialkritisch zusammensitzen, dann befeuert das tatsächlich irgendetwas. Das nimmt man aus der Jugend doch etwas nostalgisch mit.
Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing.
Das war Bob Dylan, The Times, They Are Changing. Und hier ist Doppelkopf auf HR2 Kultur, liebe Hörerinnen und Hörer. Gast im Studio ist heute der Berliner Politikwissenschaftler Professor Wolfgang Merkel. Mein Name ist Ingeborg Breuer. Herr Merkel, bevor wir jetzt unser Gespräch über Demokratie fortsetzen, mache ich jetzt einen ganz rasanten Bogen von Bob Dylan, Times Are Changing, also die Zeiten sind im Fluss und man muss sich dem anpassen, zu Ihnen, Wolfgang Merkel. Würden Sie auch sagen, dass Sie auch immer im Fluss der Zeit geschwommen sind und sich verändert haben? Oder gibt es auch bestimmte Konstanten in Ihrem Leben?
Naja, dass ich mich in meinen Einsichten und Ansichten über die Welt und Politik geändert habe, das ist völlig augenscheinlich. Wenn ich an meine marxistische, möchte ich sagen, studentische Vergangenheit zurückdenke, dann habe ich die Welt anders analysiert. Aber wenn Sie nach Konstanten fragen, eine ist tatsächlich Sport. Das habe ich von Kindesbeinen an gemacht. Im Turnverein sehr viel Ski gelaufen und dann Wettkampfsport in der Leichtathletik, 5- und 10-Kampf.
Sie hatten Meisterschaft
auch
gewonnen.
Juniorenmeistern in Bayern im leichtathletischen 5-Kampf. Das hat viel auch Ehrgeiz, da habe ich Ehrgeiz gelernt, Zielerreichung. Und das hat mir dann später, glaube ich, doch in meinem beruflichen Werdegang geholfen. Auch heute mache ich noch relativ viel Sport, so ich dazukomme, schwimmen, nach wie vor Skilaufen oder gehe, wie man das heute macht, ins Gym.
Schaffen Sie das denn zeitlich überhaupt? Also soweit ich das so mitbekomme, sind Sie ja viel unterwegs. Ich meine, Kosmopoliten sind, hat ja ein amerikanischer Soziologe mal gesagt, die Frequent Flyers unserer Gesellschaft. Ich glaube, Sie sind auch einer dieser Frequent Flyers. Sie halten viele Vorträge, sind Direktor am Wissenschaftszentrum. Aber Sport muss dann trotzdem sein.
Ja, das ist für mich die große Entspannung. Sonst könnte ich nicht so lange am Schreibtisch sitzen. Das konnte ich früher als Jugendlicher überhaupt nicht. Und wenn ich dann um 7 oder 8 aus dem Büro komme, dann gehe ich gern noch einmal ins Gym. Nicht jeden Tag natürlich und sehr viel weniger, als ich es eigentlich wollte. Aber so, dass ich das wirklich auch physisch spüre. Und das ist weniger Zeitverbrauch als dann doch Spaß und Entspannung. Und das hilft mir.
Dann setzen wir jetzt unser Thema Demokratie fort und kommen jetzt zurück auf das, worüber wir eben vor der Musik gesprochen haben, nämlich diese neue, auch kulturelle Spaltung zwischen den sogenannten Kommunitaristen, also den gemeinschaftszentrierten, nationalstaatsorientierten und den Kosmopoliten, die eben dann eher für offene Grenzen sind, Weltbürger sind und so weiter. Wir haben da eben schon kurz drüber gesprochen und Sie deuteten das auch an. Ist dieser konservative, kommunitaristische Diskurs, ist das vielleicht zu lange ignoriert worden?
Ja, wenn Sie sich einen zentralen Begriff, der bei den Kommunitaristen eine Rolle spielt, nämlich Heimat, einmal anschauen, der wurde dann in den 60er und 70er Jahren zu einem verpönten Begriff. Wir haben ihn sofort assoziiert mit Deutschtümelei oder gar mit Nationalismus. Und heute beginnen wir das in der Politik zu diskutieren.
Es gibt einen Diskurs über Heimat.
Gerade die Linke hat die Scheu jetzt abgelegt bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten und den Linken und mit Recht. Das muss kein negativ besetzter Begriff sein.
Würden Sie sagen, die Grenzöffnung, wie sie 2015 in Deutschland sich ereignet hat, war problematisch?
Ich will das mal vielleicht etwas biografisch andeuten. In dem Moment, wo die Menschen in Budapest am Bahnhof gestrandet sind, ich glaube, es waren 6.000, und die Kanzlerin gesagt hat, wir schließen die Grenzen nicht, wir laden geradezu ein, war ich so etwas wie stolz. Deutschland hat ein menschliches Antlitz jenen Staaten gezeigt. Und das war nicht nur Osteuropa, das war auch Großbritannien zum Teil und Frankreich. Das war eine humanitäre Tat. Aber dann sind die Fehler gemacht worden. Die Kanzlerin macht Selfies. Und die werden sogar bei Analphabeten in afrikanischen oder sonstigen Gesellschaften weitergegeben und verstanden. Dann, und das war für mich der kardinale Fehler, den ein Staat nicht machen darf, zu sagen, wir können gar nichts machen. Wir können die Grenzen erstens rein technisch schon gar nicht schützen. Und dann kommt es, wir haben in der Verfassung verankert, dass wir politisch Verfolgten Asyl gewähren. Ein richtiger Artikel und der zu schützen ist. Gibt es überhaupt keine Frage. Aber wir wissen im Nachhinein, dass bestenfalls 1% derer, die ins Land gekommen sind, unter diesen Artikel des politischen Asyls fallen. Der Rest sind Flüchtlinge oder die große Mehrheit sind nicht einmal Flüchtlinge, sondern sind Migranten und Migrantinnen. Also hier hätte man ganz anders reagieren müssen, sagen, wir sind ein großzügiges Land, wir nehmen großzügig auf, mehr als Frankreich, mehr als Großbritannien, aber wir schützen unsere Grenzen.
Und seither gibt es das, was Sie ja eigentlich genannt haben, die populistische Revolte?
Ja, das gibt es. Wenn ich sage, die Geburtsstunde der AfD war es natürlich nicht formal, die Gründung der AfD, sondern der AfD, wie sie heute auftritt, einer fremdenfeindlichen, teilweise rassistischen Partei. Anders kann man die Aussprüche von Gauland etwa über den Fußballer Jerome Boateng gar nicht deuten als rassistisch. Und ich bin sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Diese Partei mobilisiert gleichsam in einem Segment, und jetzt bin ich nochmal bei den Kommunitaristen, man kann fast sagen, negativen Teil der Kommunitaristen, nämlich jene, die nicht nur einen starken Staat wollen, handlungsfähigen Staat, sondern die Fremde überhaupt nicht da haben wollen oder manchmal auch die Befürchtungen haben. Nicht alle AfD-Wähler, wenn wir heute Umfragen anschauen, 15% sind alles Fremdenfeinde und Rassisten. Viele sind verängstigt, werden nicht gehört, protestieren, noch einmal, protestieren gegen etablierte Parteien. und weil sie sich nicht mit ihren Interessen dort gehört fühlen. Also ohne diese Entwicklung von 2015 und folgende wäre die AfD nicht so weit nach rechts gerutscht, wäre nicht so stark geworden, wie sie heute dasteht.
Jetzt haben wir sie aber und die Frage ist ja eigentlich, wie soll man denn jetzt damit oder überhaupt mit dem Rechtspopulismus umgehen?
Sie werfen eine Frage auf, an der wir jetzt gerade arbeiten. Was macht man eigentlich, wenn man diese Partei, die demokratisch gewählt ist, deshalb natürlich im Parteienspektrum bleiben muss? Was macht man eigentlich mit denen? Falsch ist es, wenn man sie ausgrenzt mit diesem Totschlagwort, ihr seid alle Neonazis. Soll man sie isolieren, also nicht mit ihnen diskutieren, nicht in Talkshows auftreten? Am Anfang ist das versucht worden, hat nicht mehr funktioniert. Im Grunde bestimmen in hohem Maße die Rechtspopulisten die Themen des politischen Diskurses. Und sie machen das mit Provokation. Jetzt kommt die Frage, kann man so weit gehen, und das wird in vielen Ländern diskutiert und verschämt etwa auch in den Rändern der CSU, darf man vielleicht mit denen sogar koalieren. Die Idee ist, wenn man mit ihnen koaliert, zwingt man sie in Regierungsverantwortung. Sie können nicht mehr ultimative, unverantwortliche Oppositionsforderungen
und letztlich
stellen.
Unrealisierbare.
Unrealisierbar. Sie werden gewissermaßen entzaubert, klein gearbeitet. Das ist die Idee. Ob das funktioniert, können wir heute gar nicht sagen. In Österreich hat es nicht funktioniert. Ich würde sagen, man muss mit ihnen diskutieren, man muss öffentlich mit ihnen diskutieren. Insbesondere jene, die nicht überzeugte Fremdenfeinde oder illiberale Bürgerinnen und Bürger sind, sondern die aus Protest wählen, die endlich eine Stimme wieder haben wollen, die die großen Parteien und auch die kleineren etablierten Parteien nicht gegeben haben.
Also vielleicht eine verbale Abrüstung auf Seiten der Kosmopoliten?
Man muss die Befindlichkeiten, die Befürchtungen dieses Teils der Wählerschaft ganz, ganz ernst nehmen. Die haben häufig eben nichts mit diesen Fremdfeindlichkeiten zu tun. Also wir schätzen etwa, die Hälfte sind eher überzeugt von dem Programm, haben fremdenfeindliche Attitüden, aber die andere Hälfte sehr viel stärker eine Protestpartei. Wenn wir aber jetzt sie immer geißeln, nur als die moralisch nicht zulässigen, treiben wir sie geradezu in die festen Fänge der AfD. Und wenn ich zwei, dreimal Protest die gleiche Partei gewählt habe, dann normalisiert sich das. Dann bin ich irgendwann auch ein Parteigänger und dann ist das eine politische Sozialisation geworden.
Aber die Frage ist ja schon, es reicht ja nicht, ihnen zuzuhören, es müsste ja letztlich auch eine politische Praxis daraus folgen.
Ich bin der Meinung, wir sind ein reiches Land. Wir haben mittlerweile nach 1945 auch liberale Traditionen entwickelt. Wir können einen erheblichen Teil derer, die zu uns kommen wollen, tatsächlich auch aufnehmen. Das muss unter klaren Bedingungen geschehen, müssen auch so etwas wie Obergrenzen. Es gibt Zielkorridore und da sollten wir großzügig sein. Wir sollten aber vor allen Dingen großzügig sein, in den Herkunftsländern anders zu investieren, als wir das bisher mit der doch schmalen Entwicklungshilfe tun. Da müsste viel mehr getan werden. Also ich bin der Meinung, wenn wir die richtigen Debatten führen und nicht Probleme verschweigen oder ausgrenzen, nicht zulässig erachten, dann können wir einen Einfluss auch auf jene haben, die aus Enttäuschung mit der etablierten Politik diese AfD gewählt haben. Und wenn wir diese Fragen, die stark kulturell aufgeladen sind, auch stärker begleiten mit ökonomischen Lösungsvorschlägen, gerade für jene, die sich so verunsichert fühlen und gleichsam ein Abrutschen auf der sozialen Leiter befürchten, dass wir hier mehr und sensibler hineingehen. Und die SPD müsste das noch stärker tun, als es jetzt etwa in der Sozialpolitik geschieht.
Herr Merkel, kommen wir nochmal zurück auf die Ausgangsfrage unseres Gesprächs, wo es ja um den Zustand, den aktuellen Zustand der Demokratie geht. Und da ist ja vor allem jetzt mit dem Starkwerden der AfD, über was wir ja eben gesprochen haben, ein anschwellender Krisengesang zu vernehmen. Und manche meinen ja sogar schon, sie würden so einen Sound von Weimar vernehmen, also dieser instabilen Weimarer Republik, die dann 1933 zum Nationalsozialismus geführt hat. Sehen Sie das auch? Also in welchem Zustand ist denn jetzt die Demokratie?
Ja, zunächst, der Vergleich mit Weimar geht völlig daneben. Und wir sind nicht in einer Situation, wo die Demokratie auf dem Spiel steht. Also sein oder nicht sein. Das ist vollkommener Nonsens. Die AfD ist auch nicht die NSDAP. Ist sie weder programmatisch, noch ist sie das, wenn man das mit dem Jahr 32 vergleicht, so stark wie die NSDAP. Die Linke ist nicht die stalinistische KPD, die Kommunistische Partei der Weimarer Republik. Nach wie vor ist die Mitte, also die starke demokratietragende Mitte von demokratischen Parteien, stark besetzt. Also noch einmal, Weimar liegt daneben. Krise ist deshalb etwas problematisch als ein scharfer Begriff, weil wir nicht wissen, wann eine Krise beginnt und wann sie aufhört. Wenn wir permanent davon reden, dass wir in eine Krise stecken, wird der Begriff einfach vollkommen unsinnig. Also sollte man vorsichtig sein. Ich pflege da eher von doch erheblichen Herausforderungen zu sprechen, die bisher noch nicht gelöst worden sind. Wahrscheinlich ist es ein Paradox, dass die Demokratie heute besser dasteht als je in der deutschen Geschichte. Denken Sie mal an die Rolle der Frauen, denken Sie an die Rechte der Homosexuellen, überhaupt von Minderheiten. Kein Vergleich mit der Vergangenheit. Aber sie ist verletzlich geworden. Die Globalisierung hat sie sehr verletzlich gemacht, hat die Gesellschaften stark polarisiert, sowohl wirtschaftlich auch als auch kulturell. Hier haben wir keine guten Rezepte bisher entwickelt, dass wir tatsächlich nicht nur eine Gesellschaft von Individuen sind, sondern eine Gemeinschaft, der die Bürgerinnen und Bürger gerne zugehörig sind, also die sich auch damit identifizieren. Das soll nicht ethnisch oder gar völkisch sein, aber die sich mit dem Geiste, dem republikanischen Geist einer solchen Gemeinschaft identifizieren können.
Dann schließen wir mit dieser Analyse, Herr Professor Merkel. Wir sind jetzt am Ende dieses Doppelkopfgesprächs auf HR2 Kultur. Und am Ende steht nochmal Musik, nämlich David Garrett, der Geiger, mit einer Interpretation von Stairway to Heaven, ursprünglich von Led Zeppelin. Herr Merkel, herzlichen Dank, dass Sie im Studio waren. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Ingeborg Breuer.
Vielen Dank.